Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Wirbelsturm Sandy hat an der Ostküste der USA schwere Schäden angerichtet. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, die meisten durch umstürzende Bäume. Allein in New York gab es 10 Tote. Der öffentliche Nahverkehr ist lahmgelegt, weil Tunnel und U-Bahnen überflutet sind. Mehrere Häuser gingen in Flammen auf, nachdem ein Umspannwerk explodiert war. In 8 Millionen Haushalten fiel der Strom aus.
Was passiert da? Was zum Teufel ist das? Ein Amateurvideo hält die Explosion und den Feuerball im Umspannwerk an der Lower East Side fest. Dramatische Szenen in einer weitgehend dunklen Stadt. Weil in großen Teilen New Yorks der Strom ausfällt, muss mitten in der Nacht sogar das Universitätskrankenhaus in Manhattan evakuiert werden. Die Notstromaggregate haben versagt. 260 Patienten, darunter auch Babys und Kleinkinder, müssen mitten im Chaos verlegt werden. Ich hätte nie gedacht, dass sowas in New York passieren kann. Wir dürfen jetzt nicht in Panik ausbrechen. Die Polizei tut, was sie kann. Viele Straßen gleichen reißenden Flüssen. Der Battery-Tunnel, eine der Hauptverkehrsadern zwischen Manhattan und Long Island, ist geflutet. Die Wassermassen legen ganze Straßen lahm. Sichtlich gezeichnet zieht der Bürgermeister eine erste Bilanz. Wir wussten, dies wird ein sehr gefährlicher Sturm und Sandy hat alle schlimmen Erwartungen erfüllt. Wir glauben, das Heftigste liegt hinter uns, aber die Stadt leidet unter den Folgen. Zusätzlich zu Wind und Fluten geht im Stadtteil Queens ein ganzer Straßenzug in Flammen auf. Ein Kurzschluss hat den Großbrand ausgelöst. Lange können die Rettungskräfte selbst mit schwerem Gerät nicht zu den brennenden Häusern vordringen. Wir haben eine Tür aufgebrochen und die im Hinterhaus eingeschlossenen Leute in unser Boot gerettet. Das waren schätzungsweise 25 Personen. Am Tag wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Der Wirbelsturm hat vor allem die Südspitze New Yorks mit Wucht getroffen. Die Börse setzt aus, das gesamte U-Bahn-System ist für Tage lahmgelegt. Vor allem Manhattan, Chelsea und Queens sind betroffen. Die Schäden werden auf mindestens 20 Milliarden Dollar geschätzt. Sandy hat auch den Wahlkampf durcheinandergewirbelt. Der Präsident leitet vom Weißen Haus aus den Krisenstab. Kurz vor der Wahl kann sich Obama noch einmal als Macher beweisen. Selbst Republikaner bescheinigen ihm eine gute Figur. Der Präsident hat im Alleingang die höchste Krisenstufe für New Jersey ausgerufen. Ich kann ihm dafür nicht genug danken. Die Zusammenarbeit mit ihm ist außergewöhnlich. Auch die Bounty, das legendäre Filmschiff, ist dem Wirbelsturm zum Opfer gefallen. Die meisten Crewmitglieder wurden gerettet. Der Kapitän wird noch immer vermisst.
Über das, was in der Internetwelt an Fotos und Videos zum Wirbelsturm zu finden ist, verschaffen wir Ihnen einen Überblick auf tagesschau.de. Und es gibt im Anschluss an diese Sendung auch einen Brennpunkt. Peer Steinbrück hat heute, wie angekündigt, seine Nebeneinkünfte offengelegt. Er bestätigte, dass er in den vergangenen 4 Jahren 1,25 Millionen Euro an Vortragshonoraren erhalten hat. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat wies Vorwürfe zurück, er habe seine eigentliche Arbeit als Abgeordneter vernachlässigt oder sei abhängig von Auftraggebern geworden. Zugleich forderte er Union und FDP zu mehr Transparenz auf.
Er will einen Befreiungsschlag. So jedenfalls begründet Peer Steinbrück seine Entscheidung, alles offenzulegen, bis auf den letzten Cent. Seit heute stehen sie im Internet, alle Vorträge und Honorare aus den vergangenen 3 Jahren.
Einige haben den in meinen Augen absurden Verdacht geäußert und haben versucht, meine Integrität damit zu treffen, dass ich dadurch in eine Abhängigkeit hätte geraten können. Mit dieser Offenlegung versuche ich deutlich zu machen, dass dieser Verdacht gegenstandslos ist.
Der SPD-Kanzlerkandidat bestreitet jedwede Abhängigkeit von seinen Auftraggebern, darunter vielen Finanzinstituten. Kritikern aus Union und FDP hält er vor, sie hätten schärfere Regeln stets blockiert.
Nachdem einige den Eindruck gehabt haben oder die Möglichkeit suchten, mir einen Stein an den Kopf zu werfen mit Blick auf eine mangelnde Transparenz, trage ich jetzt gerne dazu bei, dass aus diesem Stein ein Bumerang wird, der an ihren eigenen Kopf zurückfliegt.
Doch auch Steinbrück muss sich weiter Kritik gefallen lassen.
Bislang gehen wir davon aus, dass Herr Steinbrück alles erklären kann. Was er allerdings nicht gut erklärt, ist, wie er sein Abgeordnetenmandat in den letzten 3 Jahren ausgefüllt hat. Da gehen wir davon aus, dass er das auf jeden Fall vernachlässigt hat.
Für Unmut hatte auch die Höhe der Einkünfte gesorgt. Mit seiner heutigen Offenlegung geht der Kanzlerkandidat allerdings deutlich über die geltenden Vorschriften hinaus.
Damit verleiht Steinbrück der Forderung der Oppositionsparteien nach mehr Transparenz neue Schubkraft und versucht auf diese Weise, Union und FDP in die Defensive zu drängen. Denn die Regierungsparteien lehnen eine völlige Offenlegung der Nebeneinkünfte bisher ab.
Hochrangige Vertreter internationaler Wirtschaftsorganisationen dringen auf weitere Reformen in der Eurozone. Nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die Aussichten für die Weltwirtschaft seien ungewiss. Die Teilnehmer vereinbarten eine enge Zusammenarbeit, um Wachstum und Beschäftigung zu verbessern.
Die Geduld so mancher Finanz- und Wirtschaftsorganisation mit Europa schwindet. So dringt zum Beispiel die mächtige Chefin des Internationalen Währungsfonds auf eine schnellere Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise. Geht es nach Christine Lagarde, soll Griechenland mehr Zeit für die Sparauflagen bekommen, wenn nötig auch zusätzliches Geld. Diesen Forderungen hat die Bundeskanzlerin bislang widerstanden. Offiziell ging es heute nicht um die Euro-Krise, doch Lagarde macht deutlich, worauf es ihr ankommt. Wachstum ist eindeutig einer der Schlüssel für viele der Probleme, die wir gegenwärtig erleben, ob es um die Arbeitslosigkeit geht oder die Schuldenreduzierung. Die Kanzlerin verspricht, Deutschland werde durch eine gesteigerte Binnennachfrage Wachstum in Europa unterstützen.
Um den Binnenkonsum anzukurbeln, um damit einen Beitrag zu leisten, dass auch innerhalb der Eurozone Importe aus anderen Ländern möglich sind.
Der Bundesfinanzminister und sein französischer Amtskollege kündigten für November eine umfassende Lösung für Griechenland an. Details nannten sie aber nicht.
Wir tun, was immer Frankreich und Deutschland tun können, um das Vertrauen in die Euro, in die gemeinsame europäische Währung dauerhaft zu stabilisieren.
Die Finanzminister der Eurozone wollen morgen über die Situation in Griechenland beraten.
Die Bundesregierung fürchtet die Folgen eines weiteren Schuldenschnitts für Griechenland. Erstmals müssten die Kanzlerin und der Finanzminister dann deutsche Hilfsmilliarden für Athen abschreiben. Doch auch die Alternative weiterer Hilfen ist für die Koalition wenig verlockend. Schon beim letzten Milliardenpaket für Griechenland haben viele Abgeordnete von Union und FDP nur noch mit äußerstem Widerwillen zugestimmt.
Die traditionell übliche Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr schwächer ausgefallen. Derzeit gäbe es eine Seitwärtsbewegung. Es werde nicht besser, aber auch nicht schlechter, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise heute bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Insgesamt waren im Oktober 2.753.000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 35.000 weniger als im September, aber 16.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 6,5%.
Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat die neue Botschaft seines Landes in Berlin eröffnet. Er rief seine Landsleute in Deutschland auf, sich aktiv in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, ohne die türkische Identität aufzugeben. In einem Grußwort sprach sich Bundesaußenminister Westerwelle für eine weitere Annäherung der Türkei und der Europäischen Union aus. Der Stillstand in den Beitrittsverhandlungen sei für beide Seiten nicht gut. In Deutschland leben 2,6 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Russland erinnert an die Opfer des Stalinismus. Am Massengrab von Butowo in der Nähe von Moskau wurde ein Gedenkgottesdienst abgehalten. Allein hier erschoss Stalins Geheimpolizei mehr als 20.000 Menschen. Insgesamt fielen der Herrschaft Stalins bis 1953 Millionen Andersdenkende zum Opfer. Hunderttausende mussten Zwangsarbeit leisten.
Wir kommen nochmal zum Wirbelsturm Sandy zurück, zur aktuellen Situation. Jetzt live aus New York, meine Kollegin Anja Brücker.
Ja, ich bin jetzt hier in Midtown, inmitten Manhattans. Hier in diesem Viertel fehlen Strom, fließend Wasser. Das Mobilfunknetz ist zusammengebrochen. Und hinter mir im Krankenhaus, in dem größten Universitätskrankenhaus New Yorks, geht auch nichts mehr. Die New Yorker versuchen am Tag nach der verheerenden Sturmnacht, sich mühsam wieder in ihren Alltag zurückzukämpfen. Sie sagen, die Stadt hat schon viel Schlimmeres erlebt und stehen nun zusammen diese Krise durch. Morgen wird die Börse wieder eröffnen und auch am Kennedy Airport wird der Betrieb wieder aufgenommen. Ärmel hochkrempeln, nach vorne schauen. New York wird seinem Ruf gerecht nach einer Naturkatastrophe, deren Gesamtschaden sich bislang nur ahnen lässt. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Die Schweizer Großbank UBS plant einen massiven Konzernumbau. Weite Teile des teuren Investmentbankings sollen zerschlagen und rund 10.000 Stellen gestrichen werden. Betroffen seien Arbeitsplätze in der Schweiz, Großbritannien, Singapur und in den USA, so der Konzern. Die Maßnahmen sind Teil eines Sparprogramms, mit dem die Bank die jährlichen Kosten um rund 5,4 Milliarden Franken senken will. Der Mutterkonzern von O2, die spanische Telefongesellschaft Telefonica, erwägt, der Werbebranche Kundendaten zum Verkauf anzubieten. Dabei soll es um Datenpakete gehen, die Alter und Geschlecht eines Handynutzers mit seinem Aufenthaltsort verknüpfen. Inwiefern es auch um Daten deutscher Kunden geht, ist unklar. Es gebe noch keine konkreten Pläne, so ein Telefonica-Sprecher. O2 feierte derweil einen erfolgreichen Börsenstart.
Gut 1,4 Milliarden Euro spült der Börsengang des Mobilfunkanbieters O2 in die Kassen seines spanischen Mutterunternehmens Telefonica. Und Telefonica, hochverschuldet, sucht nach neuen Wegen, mit dem Mobilfunk Geld zu verdienen. Das Ziel, Bewegungsdaten der Telefonnutzer, also die Information, wo, wer sich wie lange aufhält, für die Industrie zugänglich zu machen.
Bewegungsdaten sind natürlich für die Werbeindustrie besonders interessant, insbesondere wenn sie mit Bestandsdaten verknüpft werden. Bestandsdaten sind zum Beispiel Alter oder Geschlecht des Nutzers, denn dann kann man viel über Gewohnheiten und Zielgruppenverhalten erfahren. Die Werbeindustrie will ja immer gerne wissen, wo sich ein potenzieller Kunde aufhält.
Ein Werbefilm von Telefonica zeigt, was zukünftig den Kunden angeboten werden soll. Dank Telefonica Dynamic Insight können Sie sehen, wohin sich der Konsument bewegt, heißt es da und weiter. So können Sie sehen, wo sich Ihre potenziellen Kunden wirklich aufhalten. Die Datenaufbereitung soll erst in Großbritannien und eventuell später auch in Deutschland erstellt werden. Höchst problematisch findet das der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar in einem Hörfunkinterview.
So etwas ist grundsätzlich datenschutzrechtlich immer nur zulässig, wenn der Betroffene ausdrücklich einwilligt. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das Unternehmen hier wirklich wirksame Einwilligungen von einer größeren Zahl von Kunden erhalten wird.
Noch sei eine nicht anonymisierte Weitergabe von Konsumentendaten in Deutschland ohne Zustimmung nicht legal.
Das deutsche Schulsystem ist nach unten durchlässiger als nach oben. Das besagt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach mussten im vergangenen Schuljahr mehr als doppelt so viele Schüler vom Gymnasium in die Realschule oder von der Realschule in die Hauptschule wechseln als umgekehrt. Eine Rolle spiele nicht nur die Leistung der Schüler, sondern auch das Schulsystem.
Die Schüler am Hamburger Gymnasium Christianeum wissen, dass sie sich anstrengen müssen. Denn wenn die Leistung nicht stimmt, droht sitzen bleiben oder gar Schulwechsel. Mittlere Reife statt Abitur. Diese Art des Abstiegs kommt in Deutschland wesentlich häufiger vor als ein Aufstieg. Die Bertelsmann-Studie hat ermittelt, dass doppelt so viele Schüler von einer Schule mit höherem Bildungsabschluss in eine mit niedrigerem wechseln als umgekehrt. Der Hauptgrund liegt im System.
Während alle 16 Schulgesetze den Abstieg regeln, also regeln, wann ein Kind eine höhere Schulform verlassen muss, gibt es nur ein Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen, was in seinem Schulgesetz den Aufstieg regelt.
Am besten aber wäre es, wenn gar kein Abstieg mehr stattfinden würde. An der Heinrich-von-Stefan-Gemeinschaftsschule in Berlin zum Beispiel ist das ausgeschlossen. Zum einen, weil hier alle Schulabschlüsse in einer Schule gemacht werden können. Zum anderen aber, weil die Lehrer lieber fördern als abschieben. Auch sitzen bleiben gibt es hier nicht.
Solange ich als Lehrer oder Lehrerin glaube, dass ich mich vom Teil der Schülerinnen und Schüler trennen kann, gehe ich mit den Schülern ganz anders um. In dem Moment, wo ich weiß, die werde ich nicht los, um das mal negativ zu formulieren, muss ich mich um jeden einzelnen Schüler bemühen.
Das entspricht dem Fazit der Studie. Individuelle Förderung ist wichtiger als jede Strukturreform.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 31. Oktober.
Morgen wird es von den Alpen her unter leichtem Hochdruckeinfluss freundlicher. Gegen Abend erreichen uns aber die Regenwolken eines Mittelmeertiefs. Am Donnerstag sorgt dann ein Atlantiktief für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht klart es im Süden langsam auf, örtlich bildet sich Nebel. Weiter nördlich noch teilweise dichte Wolken, hier und da etwas Regen. Morgen im Süden schon oft sonnig, abseits von ein paar zähen Nebelfeldern. Sonst teils Wolken, teils Sonne, die sich später vielerorts durchsetzt. Gegen Abend ziehen von den Alpen neue Wolken heran. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden mitunter frisch aus Süd bis Südost. Im Süden unter klarem Himmel heute Nacht frostig, an der Nordsee bis plus 5 Grad. In den Nebelgebieten des Südens morgen um 5, am Niederrhein bis 12 Grad. In den nächsten Tagen wird es deutlich milder, am Donnerstag wechselhaft und vor allem in der Nordwesthälfte windig. Am Freitag zunächst freundlicher, dann ziehen von Nordwesten bei stürmisch auffrischendem Wind Regenwolken auf. Am Samstag besonders in der Nordwesthälfte Regenfälle und zum Teil sehr windig.
Um 22 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit den Tagesthemen sowie weiteren Informationen und Hintergründen zum Wirbelsturm Sandy. Außerdem, die fetten Jahre sind vorbei, die Krise erreicht den deutschen Arbeitsmarkt.